Ja, ein herzliches Hallo auch von mir. Guten Morgen. Waren ja schon steile Worte, die wir gesungen haben. Hier bin ich, nimm mein Herz, mach es weich, forme es. Dein Wille soll auch meiner sein. Jesus, mein Leben soll dich verehren. Hier ist alles, was mich hemmt. Herr, nimm alles, was mich bremst. Jesus, ich bin entschieden, dich zu ehren. Ja, letztendlich geht es darum. Bei allem Tohu Wabohu, was wir haben in der Welt, wir dürfen unser kleines Leben vor Gott bringen, versuchen es in Ordnung zu halten und ihn damit zu ehren. Ich habe euch heute ein paar Bilder mitgebracht, Bilder, wie sie uns eigentlich tagtäglich über die sozialen Netzwerke erreichen. Ich weiß nicht, wo du angemeldet bist, Facebook, Insta, WhatsApp. Bilder bekommen wir ja zuhauf, Bilder wie diese hier. Weiß ja nicht, was denkt ihr, wenn ihr so ein Bild seht? Was sind da so eure allerersten Gedanken? Urlaub, genau. Family, ausruhen, nicht schlecht. Hätten wir vielleicht auch gern, oder? Wäre ja jetzt auch was. Ja, Menschen posten ihre Highlights. Und wenn diese zwei Mädels vielleicht deine Töchter sind, dann freust du dich von Herzen mit ihnen. Dann denkst du, klasse, dass ihr so eine gute Zeit habt. Ich wünsche euch alles Gute. Genießt eure Auszeit miteinander. Habt Spaß. Es könnte ja aber auch sein, diese zwei da sind deine Kolleginnen. Und du sitzt in einem stickigen, muffigen Büro mit einem Berg voll Akten vor dir. Die beiden sind beste Freundinnen, haben jetzt hier eine geniale Auszeit und du hast nicht einen besten Freund oder eine beste Freundin. Du sitzt hier im Büro und darfst ihr Geschäft auch noch machen, weil das jetzt auf deinem Schreibtisch landet. Ich denke, dann würde so ein Bild ein bisschen was anderes als Freude auslösen. Es kann ja auch sein, es kommt ja immer auf unsere persönliche Situation an. Vielleicht bist du geschieden, die Auseinandersetzungen mit deinem Ex haben tiefe Wunden hinterlassen. Es tut immer noch weh, bist alleinerziehend jetzt am Ende deiner Kraft, deiner Nerven, Job, Kinder, die ganze Situation finanziell, auch Unverständnis aus deinem Umfeld, sie zehren an dir. Ja, und dann poste doch deine Nachbarin folgendes Bild. Macht was mit uns, oder? Kann auch sein, ihr wünscht euch als Paar schon so lange ein Kind. Es hat einfach nicht geklappt. Aber bei deiner alten Schulkameradin wohl schon und sie lässt die ganze Welt an ihrem Glück teilhaben. Oder dein Job nimmt dich in Beschlag, du hast kaum Freizeit mehr und die wenige Zeit, die du noch hast, du brauchst sie für Haus, für Garten, für das Nötigste. Immer wieder Ansprüche an dich und ja, und dann schickt dir dein Kumpel ein Bild mit der Bemerkung, na, wie wär's denn mal wieder? Hab noch ein nettes Bild für euch. Ich wollte es euch einfach nicht vorenthalten. Sicher ein Gag, ganz klar, dass das ein gestelltes Foto ist, aber irgendwo auch. Wir werden alle älter. Und irgendwann kommt die Zeit, da geht nicht mehr alles so mühelos. Du warst vielleicht immer gern in den Bergen, immer gern wandern. Und ja, vor ein paar Monaten ging es los mit den Schmerzen in der Hüfte, in den Knien. An Wanderungen ist nicht mehr zu denken, an Motorradfahren schon gar nicht. Ja, und dann schickt dir dein Wanderkamerad von früher dieses Bild, der ist zudem noch ein paar Jahre jünger. Ja, überhaupt, gerade auch im Alter, wie sagt man so schön, Altern ist nichts für Feiglinge, kommt schon die eine oder andere Herausforderung, vielleicht fühlst du dich einsam, vielleicht ist dein Ehepartner weggestorben, kein Enkel kommt zu Besuch und er zeigt dir Frieda und Gerda, mit denen du früher gerne zusammen warst und gefeiert hast. Ich könnte noch stundenlang weitermachen mit Bildern von glücklichen Menschen, von tollen Umständen, von Situationen, die wir uns vielleicht auch wünschen würden. Welches Mädel hätte nicht gerne so eine Figur oder Ausstrahlung? Wer war nicht gerne frisch verliebt, glücklich im Urlaub am Meer? und stattdessen rackern wir uns ab, wir geben unser Bestes und am Ende bekommt vielleicht ein anderer die Beförderung oder den Applaus, für den wir doch gearbeitet haben und uns abgemüht haben. Was macht das alles mit uns und unserem Herzen? Kevin hat ja letzten Sonntag über Dankbarkeit gepredigt und wie wichtig es doch ist, in jeder Lage dankbar sein zu können. Und gute Lebensumstände, die helfen uns natürlich dabei, dankbar, glücklich zu sein. Aber mehr noch als die Umstände sind Dankbarkeit und Zufriedenheit tatsächlich dafür verantwortlich, ob es uns gut geht, ob wir glücklich sein können oder nicht. Jeder Mensch hat ja auch sein Päckchen zu tragen. Und auch die ganzen Strahlemänner und Strahlefrauen, die wir vorher gesehen haben, haben einen Alltag. Auch denen geht es nicht immer so easy. Und wir wissen nicht, wie ihr Alltag aussieht, von welchen Sorgen und Nöten sie vielleicht geplagt werden, was ihr Leben prägt. Und diese Neidmachfotos, wie Udo und ich solche Bilder gerne nennen, wenn sie bei uns auftauchen, es sind alles Momentaufnahmen. Und für vieles, was auf den ersten Blick so toll, so erstrebenswert aussieht, musste und muss vielleicht immer noch ein hoher Preis bezahlt werden. Wenn du den Klavierspieler um sein tolles Klavierspiel beneidest, den Reini vielleicht um sein tolles Bass- und Gitarrespiel, wow, wollten wir auch so viel üben, wie die Leute das tun? Bloß mal ganz am Rand. Und trotzdem gibt es diesen stechenden Schmerz, ich denke, den wir alle auch kennen, Neid. Und selbst wenn das Leben vielleicht an sich ganz okay wäre, wenn du es mit anderen vergleichst, dann gibt es halt doch noch das eine oder das andere, das noch optimiert werden könnte, was da noch besser ist, was da noch besser läuft. Das ist auch ganz normal und das wird immer so sein. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit den Unterschiedlichkeiten des Lebens und zugegeben auch immer wieder den Ungerechtigkeiten des Lebens, wie gehen wir damit um? Wie viel seelischen Schmerz hast du dir schon selbst zugefügt, wenn du dich mit anderen vergleichst? Und es ist ja gerne so, wir vergleichen dann nicht da, wo es uns gut geht mit den anderen, sondern wir vergleichen unsere Schwächen mit ihren Stärken. Wir vergleichen unseren Mangel mit ihrem Reichtum, mit ihrem Überfluss, deine Unzugänglichkeit mit ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten. Aber mal ganz ehrlich, was bringt's uns? Was bringt's uns und was hilft's uns? Was hat dein Leben, was hat dein Glück mit dem Glück der anderen zu tun? Möchte ich einfach mal so provokativ in den Raum stellen. Im Johannesevangelium wird uns da ein sehr interessantes und aufschlussreiches Gespräch, jetzt geht es irgendwie nicht mehr weiter, kannst du mal gucken, zwischen Petrus und Johannes überliefert. Ja, das kommt noch nicht, das ist erst das Nächste. Petrus und Johannes, sie gehörten ja beide zum engeren Jüngerkreis von Jesus, wobei Johannes derjenige war, der Jesus herzensmäßig am nächsten stand und der das und das immer so mitzuerleben, war bestimmt für den Petrus nicht einfach. Und die Geschichte, um die es geht, die spielt an einem Morgen. Ich möchte noch mal zurück, bitte. War an einem Morgen zwischen der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu. Ein paar Jünger, sie kamen vom Fischen zurück und da erschien ihnen der auferstandene Jesus und es kam zu diesem bekannten Dialog zwischen Petrus und Jesus, wo Jesus den Petrus dreimal fragte, liebst du mich? Und ihm dann diesen Auftrag gab, seine Lämmer, seine Schafe zu weiden, sprich seine Kirche zu bauen. Und in diesem Zusammenhang kündigte er ihm dann auch an, dass ihn das einen Preis kosten würde, einen hohen Preis, dass Petrus einmal für seinen Glauben, für die Kirche, für Jesus würde leiden und sogar sterben müssen. Und wo sie an diesem Punkt waren in diesem Gespräch, da bemerkt der Petrus plötzlich, dass Johannes hinter ihnen steht. Johannes, der Liebling von Jesus. Und da bricht es aus ihm heraus. Und was wird aus dem hier? Und das möchte ich jetzt mal mit euch lesen. Johannes 21, Vers 21, da heißt es, Petrus Petrus fragte nun, Herr, was wird denn aus ihm? Und jetzt kommt diese ganz interessante Antwort von Jesus. Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Herr, was wird denn aus ihm? Da empfinde ich schon so eine gewisse Rivalität, so ein gewisses Vergleichen. Und dann diese bemerkenswerte Antwort von Jesus, wo er sagt, was geht es dich an? Was geht es dich an, was mit Johannes passiert? Schau du nach dir, schau du auf dein Leben, schau du auf das, was deine Aufgaben sind. Letztendlich folge du mir nach. Ich habe mir so überlegt, würde Jesus das heute auch zu uns sagen? Zu mir? Zu dir? Wenn wir uns vergleichen mit den anderen? Was gehen sie dich an? Folge du mir nach. Erfülle du deinen Auftrag. Alles andere muss dich eigentlich nicht interessieren. Es ist nicht unsere Aufgabe, das Leben von anderen zu beurteilen. Sie sind für sich, für ihr Leben verantwortlich. Und du bist es für dich und für dein Leben. Und das ist genug. Dieses ewige Vergleichen, dieses ewige Unzufriedensein, es bringt uns nicht weiter. Ja, andere können uns natürlich auch Vorbilder sein. Das funktioniert oder das passiert ja beim Vergleichen auch. Du siehst jemanden, der macht das toll und das spornt dich an. So möchte ich auch sein. Ja, der ist mir ein gutes Vorbild. Ich gebe das, was ich habe. Ich setze mich da dafür ein. Das ist ein gutes Vergleichen. Aber meistens hat es doch auch eine destruktive, eine blockierende Komponente, nämlich immer dann, wenn Neid ins Spiel kommt. Dann blockiert uns das innerlich und es spornt uns nicht an, in unseren Plan hineinzukommen, sondern im Gegenteil, es verhindert es, dass wir unser Leben leben, unseren Auftrag erfüllen und dann wird es richtig tragisch. Das tue ich mir nicht an, raus aus der Neidfalle. So habe ich mal diese Predigt heute überschrieben und ich habe mir so gedacht, wie viel Leid und Zerstörung wurde schon angerichtet, weil Menschen anderen ihren Vorteil nicht gönnen können. Letztendlich ist das was ganz tief in uns, eine Ursache von ganz viel Übel, wenn man auch so die Kriege, die Rivalitäten, die so in der Welt sind, wenn wir die so ein bisschen analysieren, werden wir immer wieder auch an diesen Punkt kommen. Im Hebräerbrief werden wir ganz eindrücklich gewarnt. Da steht Hebräer 12, Vers 15, seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Neid ist so eine bittere Wurzel. Und Neid schädigt immer zuerst dich selbst. Er raubt dir deinen inneren Frieden. Und wenn du ihn nicht zügig wieder los wirst, wenn du diese Wurzel nicht zügig ausreißt, dann wird er dich immer unzufriedener, undankbarer, härter, bitterer machen. Böse Gedanken, Wut, Hass, sie können Raum bekommen in deinem Herzen und böse Gedanken führen irgendwann immer zu bösen Worten und bösen Taten. Jesus sagt es mal so, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Matthäus 12, 35. Und wenn der böse Neid in deinem Herzen ist und da einen Platz findet, sich ausbreiten darf, dann wird er eine böse Frucht hervorbringen. Und das sehen wir in der ganzen Menschheitsgeschichte bis heute, von Anfang an bis heute. Es begann schon in der zweiten Generation, es begann schon bei Kain und Abel, diesen Söhnen, diesen Brüdern, diesen Söhnen von Adam und Eva. Beide brachten sie Gott ein Opfer dar vom Ertrag ihrer Arbeit. Aber das Opfer von Kain, lesen wir in der Bibel, das nahm Gott an, während er das Opfer, nee, anders, andersrum, das Opfer von Abel nahm Gott an, wogegen er das Opfer von Kain, da steht da, er schenkte ihm keine Beachtung. Ist schon eine herbe Sache. Du opferst etwas und Gott schenkt keine Beachtung. Aber anstatt der Kain sich fragte, was ist da an meinem Opfer nicht in Ordnung, dass es Gott nicht annimmt? Oder was ist an mir nicht in Ordnung, dass Gott dem keine Beachtung schenkt? Fragte er nur, warum der und nicht ich? Warum bekommt Abel das, was doch ich auch gerne hätte? Und die Folge, die meisten hier wissen es, ist Zorn, ist Wut und am Ende der erste Mord in der Menschheitsgeschichte. Neid macht hart, Neid macht bitter, Neid macht böse, Neid zerstört. Und er ist auch deshalb so gefährlich, weil er Liebe ausschließt. Paulus schreibt das explizit im 1. Korintherbrief, 1. Korinther 13, Vers 4. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid. Du kannst einen Menschen nicht lieben, den du beneidest. Es geht nicht. Es ist sich diametral entgegengesetzt. Und das einzige Gebot, was Jesus uns gab und das einzige, was dieser Welt auch helfen kann und Frieden und Glück schenken kann, das ist die Liebe. Wir sollen lieben. Und wenn du deinen Nächsten und Gott lieben möchtest, dann darfst du Neid nicht tolerieren in deinem Herzen. Ihnen so Neidgedanken keinen Raum geben. Und ich möchte heute mit euch noch eine weitere biblische Geschichte anschauen, in der man so schön dieses Wesen von Neid erkennen kann, wozu er führt. Und dann wollen wir uns natürlich noch einen kurzen Gedanken machen, wie wir das ganze Ding wieder loswerden. Ich lese uns 1. Samuel 18 ab Vers 5. Es geht um David und Saul. Da heißt es, David unternahm unter Sauls Befehl verschiedene Feldzüge. Wohin Saul ihn auch schickte, überall war er erfolgreich und kam als Sieger zurück. So ein Strahlemann, wie wir ihn am Anfang gesehen haben. So machte Saul ihn schließlich zum Oberbefehlshaber seiner Truppen. Im ganzen Volk war David beliebt und auch alle Untergebenen des Königs schätzten ihn. Als David und die Israeliten nach dem Sieg über die Philister zurückkehrten, zogen Frauen aus allen Städten König Saul entgegen. Sie sangen und tanzten, schlugen die Tamburine und empfingen die Sieger mit Jubel- und Freudenlieder. Immer wieder sangen die Frauen den Vers, Saul hat 1000 Mann erschlagen, David aber 10.000. Saul hörte dieses Lied nicht gern. Er wurde sehr zornig. David, trauen Sie zu, dass er 10.000 erschlägt und Sie glauben, dass ich nur mit 1.000 fertig werde, dachte er voller Missmut. Jetzt fehlt nur noch, dass Sie ihn zum König machen. Seitdem war Saul eifersüchtig oder neidisch, das ist dasselbe Wort im Hebräischen. Seitdem war Saul eifersüchtig auf David. Schon am nächsten Tag ließ Gott wieder einen bösen Geist über Saul kommen, sodass er wie ein Wahnsinniger in seinem Haus tobte. David begann wie gewohnt auf seiner Harfe zu spielen, um ihn zu beruhigen. Plötzlich schleuderte Saul den Speer, den er in der Hand hielt, nach David. Jetzt spieße ich diesen Kerl an die Wand, dachte er in seiner Wut. Doch David sprang zur Seite und konnte dem Speer ausweichen, auch als der König es ein zweites Mal versuchte. Da begann Saul, sich vor David zu fürchten, denn er merkte, dass der Herr sich von ihm abgewandt hatte und auf Davids Seite war. Soweit diese Geschichte aus dem Alten Testament, soweit Gottes Wort. Wir sehen, Neid macht auch vor den Reichen und Mächtigen nicht Halt. Menschen, die eigentlich doch alles haben, wo man denkt, denen geht's doch richtig gut. Vielleicht gehörst du ja auch zu diesen. Auch die können neidisch werden. Sein Neid kostete Saul am Ende Gottes Gunst, Gottes Segen, sein Amt, seine Königsherrschaft. Und wenn wir uns das so angucken, dann sehen wir doch, eigentlich war doch David von den beiden in der schlechteren Ausgangsposition. Saul war der König, David nur sein General. Ja, der David hatte militärische Erfolge, klar, aber er musste sie auch erkämpfen, die kosteten ihn etwas. Er siegte, aber er siegte noch nicht einmal für sich selber. Er siegte für seinen König. Er siegte, er kämpfte und er siegte für Saul. Er riskierte für ihn sein Leben. Und trotzdem konnte sich Saul über die Siege von David nicht freuen. Ja, warum denn nicht? Der müsste doch froh sein, dass sein General für ihn hier kämpft und siegt und dass es vorangeht und dass er noch nicht mal selber vorne an der Front sein muss, dass es ein anderer für ihn tut. Und trotzdem konnte er sich nicht darüber freuen. Wir haben es gelesen, es war wegen diesem Lied der Frauen. Saul hat 1000 Mann erschlagen, David aber 10.000. Hier haben wir dieses Vergleichen. Saul 1000, David 10.000. Zuerst verglichen nur die Frauen, aber dann verglich natürlich auch Saul selber. Und immer schnitt David besser ab. Bei den Frauen war es, Saul ist klasse, 1000, aber David ist besser. Saul verglich, der bekommt Applaus, der hat Erfolg, der bekommt Applaus, der hat Anerkennung. Ich bin doch der König, ich will das, mir steht das zu. Ich sollte das haben, ich will der Größte sein, ich sollte der Größte sein, nicht dieser David da. Und weil Saul diesen Gedanken in seinem Herzen Raum gab, konnte eben die bittere Wurzel Neid und Eifersucht sich in sein Herz bohren. Und es dauerte gar nicht lange, da bildete sie ihre bösen Triebe aus. Als erstes beobachten wir vom Saul eine veränderte Wahrnehmung der Realität. Das ist was, was ganz entscheidend ist und was ich auch immer wieder an neidischen Menschen oder, meine, wir sind ja alle da irgendwo nicht gefeit, wenn bei uns sowas ist, was ich auch feststelle. Der Saul konnte den David nicht mehr als seinen Freund sehen. Er wurde ihm zum Konkurrenten und das war nicht die Wahrheit. Saul konnte nicht mehr sehen und er realisierte nicht mehr, dass der David doch sein Freund war. Dass er für ihn kämpfte, sondern er sah nur noch, der bekommt Applaus, ich nicht. Der wird geehrt, ich nicht. Er dachte, David nimmt ihm etwas weg, was ihm doch zustehen würde. Und das stimmte ja nicht. Das war gar nicht die Realität. Aber der Neid hatte Sauls Blick so getrübt, dass er das nicht mehr sehen konnte. David wurde zu seinem Rivalen, vom Schützling zum Rivalen. Und jetzt wollte er ihn natürlich nicht mehr fördern, sondern jetzt wollte er ihm schaden. Das macht Neid als nächstes. Neid will schaden. Am liebsten vernichten, am liebsten zerstören und aus dem Weg räumen. Schon früher musste der Saul immer wieder erleben, wie ein böser Geist von ihm Besitz ergriff. Aber bisher war es immer gerade dem David gelungen, durch sein Harfenspiel dem Saul wohlzutun, ihn zu beruhigen, ihn wieder herunterzuholen, einfach da auch entgegenzuwirken. Aber jetzt, wo Sauls Herz vom Neid durchbohrt und vergiftet war, erreichte das Harfenspiel vom David genau das Gegenteil. Es beruhigte den Saul nicht mehr, es machte ihn noch rasender. Der war voller Wut und Zorn, bis er irgendwann den Speer nahm und ihn gegen David schleuderte, mit dem Wunsch, mit dem Ziel, ihn zu töten. Das ist eine bittere Frucht der bitteren Wurzel des Neids. Und im nächsten Schritt sehen wir in der Geschichte, was Gott tat. Saul war ja immer noch sein König, der berufene, von Gott berufene und gesalbte König. Und dennoch wandte sich Gott von Saul ab und diesem David zu, der ein reines Herz in dieser Sache hatte. Gott kooperiert nicht mit Sünde. Gott kooperiert nicht mit falschen Herzenshaltungen. Und wenn wir Neid akzeptieren, tolerieren in unserem Herzen, in unserem Leben, dann fallen wir aus der Gunst und aus dem Schutz Gottes. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann sehen wir, dass Saul zunehmend krank, dass er depressiv wurde, der Neid zernagte seine Seele mehr und mehr. Selbstzweifel, Hass, Bitterkeit, sie zerstörten seinen Charakter und seine positiven Seiten und Eigenschaften, die dieser Mann ja ohne Zweifel hatte, die konnten sich nicht mehr ausleben, die kamen nicht mehr zum Zug. Saul war wie gelähmt, psychisch krank, schwer krank. Und das ist etwas, was Neid mit uns macht, was Neid mit Menschen macht. Wir sind nicht mehr in der Lage, unser positives Potenzial zu entfalten. Alle haben Schwächen, aber alle haben auch Stärken. Und dies einzusetzen, unser Leben zu leben mit dem, was wir haben, ist nicht mehr möglich, wenn sich Neid im Herzen festsetzt. Neidische Menschen sind fürs Reich Gottes nicht mehr zu gebrauchen. Sie interessieren sich eigentlich nur noch für sich selber, für das Objekt ihrer Begierde, für das, was sie gerne haben und was sie eben nicht bekommen können. Und damit sind sie ein Stück fürs Reich Gottes unbrauchbar. Und deshalb tu dir das nicht an. Du kannst dich dagegen entscheiden. Es fängt ganz klein an mit so ein paar vergleichenden Gedanken, in denen du vielleicht nicht gut abschneidest. Aber wenn du da nicht einschreitest, rechtzeitig einschreitest, dann kann etwas Großes daraus werden, was dein Herz vergiftet und dich selbst und deine Beziehungen zerstört. Beziehungen mit dem Ehepartner, mit den Kindern, mit den Freunden, mit deinem Umfeld, deine Beziehung mit Gott. Die Bibel nennt Neid eindeutig eine Sünde. Die römisch-katholische Kirche hat den Neid sogar in ihren Lasterkatalog der 7 Todsünden mit aufgenommen. Und ja, auch Christen können neidisch werden. Machen wir uns doch da nichts vor. Diese Sünde, sie lauert auch vor unserer Haustüre, sie möchte uns umgarnen. Man kann ja auf so ziemlich alles neidisch sein, was ein anderer hat. Sogar auf die Gaben des anderen für seinen Dienst, den er hier in der Gemeinde tut, für das Amt, was er vielleicht hat, was du auch, du würdest auch gerne auf der Bühne stehen, aber da stehen andere, dein Talent hat man noch nicht entdeckt. Lasst uns vorsichtig sein, achtsam sein auf unser Herz und diesen Gedanken einfach keinen Raum geben. Und wenn du sie spürst, wenn du sie entdeckst in dir, kannst du dagegen einschreiten, du kannst dich dagegen wehren. Zugegeben, das ist nicht immer einfach. Und da fehlt uns manchmal auch die Kraft, wenn es da im Herzen sticht. Wenn es da wehtut, wenn es da schmerzt, wenn diese bittere Wurzel da versucht einzudringen oder vielleicht ja sogar auch schon die Kontrolle übernommen hat, wenn wir innerlich aufbegehren, wenn wir rebellieren. Wir schaffen das nur sehr schwer aus uns heraus, manchmal auch gar nicht, zugegeben. Aber wenn du Christ bist, wenn du Jesus eingeladen hast in dein Leben, dann kam mit diesem neuen Leben auch eine neue Kraft, eine verändernde Kraft in dein Herz. Und aus dieser Kraft heraus, aus der Kraft des Heiligen Geistes, da kannst du es schaffen. Er ist für dich und er kämpft für dich. Jesus hat durch sein Sterben am Kreuz und seine Auferstehung die Macht der Sünde gebrochen und da gehört auch die Macht des Neides dazu. Wir müssen das wissen, wir müssen das realisieren. Gott wohnt durch den Heiligen Geist in dir und unter seiner Leitung, unter seiner Herrschaft darfst du ein neues Leben führen und mit seiner Hilfe dann auch den Neid überwinden. Paulus schreibt es im Galaterbrief ziemlich deutlich, Galater 5, 25, da sagt er, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Von dem neuen Geist, nicht mehr vom Geist der Sünde und des Neides. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Sein Brief, der ist an Christen gerichtet, an dich, an mich. Gott sagt, sei nicht überheblich, provoziere den anderen nicht und sei nicht neidisch auf ihn. Tja, und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht das ganz praktisch, wie schaffen wir das? Noch ganz kurz möchte ich euch 3 Schritte ans Herz legen, die da vielleicht helfen. Der erste ist erkennen und benennen. Solange wir uns selber was vormachen, solange wir selber schönreden, weil ja nicht sein kann, was nicht sein darf. Ich bin doch hier der Heilige. Nein, da bin ich erhaben drüber. Nein, erkennen, wo es ist, benennen als Schuld, als Sünde benennen. Der Johannes schreibt in seinem ersten Johannesbrief, 1. Johannes 1, Vers 8, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und gerade in diesem Bereich, man kann sich so unglaublich gut selbst betrügen. Mach dir nichts vor. Erkenne es, benenne es, damit die Wahrheit in dir bleibt. Er sagt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und wenn wir das gemacht haben, erkannt, benannt haben, dann kann der zweite Schritt folgen. Ich bringe diese falschen Gedanken und Gefühle vor Gott. Ich bitte um Vergebung und ich empfange Vergebung. Das ist nämlich das Wichtige. Das muss raus. Da muss wirklich eine Heilung passieren, eine Rechtfertigung passieren. Und Gott sagt uns das zu. Das ist der nächste Vers in diesem 1. Johannesbrief. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wie wunderbar ist das? Und das musst du nicht tun. Du musst benennen, du musst bekennen, du musst um Vergebung bitten. Und die Vergebung bekommst du geschenkt, aus Gnade geschenkt. Und auf dieser Basis dann, wenn da wieder was in Ordnung gekommen ist in deinem Herzen, wenn du wieder hineinkommen kannst in dieses neue Leben, wenn nichts mehr zwischen dir und Gott steht, dann sind Altlasten weg, der Kanal zu Gott ist wieder frei und in seiner Kraft und in seiner Gnade können wir es dann tatsächlich schaffen, auch dieses neue Leben zu leben, in der Liebe, nicht im Neid. Dieses Leben, für das Jesus uns befreit hat. Du kannst dich tatsächlich entscheiden, dein Leben nicht von bitteren Wurzeln, zu denen auch der Neid gehört, ruinieren und bestimmen zu lassen. Wir können das tun, wir müssen das tun. Gott nimmt uns nicht ab. Dieses Sündenbekenntnis, es muss einfach immer wieder sein. Es geht nicht alles automatisch. Du musst kommen, du musst Buße tun und dann darfst du aber wissen, Gott ist für dich, er versorgt sich. Du kommst nicht zu kurz, wenn du dich auf ihn verlässt und dich ihm anvertraust. Zum Paulus hat Gott mal gesagt, diesen ganz bekannten Vers, 2. Korinther 12, Vers 9, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Diese Kraft brauchst du, genau die brauchst du. Und die Gnade Gottes, die ausreicht auch für dich und für dein Leben. Wisst ihr, dem Paulus ging es überhaupt nicht prächtig, als das Gott zu ihm sagte. Da gab es ein Leiden in seinem Leben. Er spricht von einem Stachel im Fleisch, was auch immer das gewesen sein mag. Ich denke nicht, dass es Neid war, aber Neid ist auch so ein Stachel im Fleisch. Er betete, er flehte Gott, dass er ihm das wegnehmen soll, aber trotz allem Bitten und Flehen geschah das nicht, dieses Leiden ging nicht. Aber Gott ließ seinen Apostel auch nicht im Stich. Seine Gnade war da, seine Kraft war da und Paulus durfte erleben, er durfte die Erfahrung machen, dass das wirklich alles war, was er brauchte, um ein glückliches, ein erfülltes, ein gesegnetes Leben führen zu können. Dein Vater im Himmel weiß, wie es dir geht. Er weiß, was du im Herzen hast. Er weiß, wonach du dich sehnst. Er weiß, was du brauchst. Er weiß, was dir gut tut. Und in seiner Liebe darfst du dich sicher wissen. Und du darfst wissen und annehmen, seine Gnade genügt. Sie genügt auch für dich, für deinen Mangel, für das, was dir wehtut, für das, wonach du dich sehnst, für das, wo du vielleicht andere darum beneidest. Lass dir an meiner Gnade genügen, sagt Gott. Und ich dachte mir, das ist Neidtherapie und Neidprophylaxe gleichermaßen. Tun wir es uns doch nicht an, uns ständig mit anderen zu vergleichen. Beschäftigen wir uns weniger mit dem anderen und mehr mit der Gnade Gottes, weil sie genügt. Sie macht uns reich. Sie macht uns innerlich stark. Sie führt uns in Zufriedenheit hinein. Neid führt zu Unzufriedenheit, letztendlich zu Unglück, zu Zerstörung. Die Liebe Gottes und seine Gnade können uns da herausholen und uns ein Leben in Fülle schenken, von dem wir es heute auch schon hatten. Folge du mir nach, folge du mir nach, sagt Jesus zu dir und zu mir. Und diese Aufforderung dürfen wir freudig und in der Kraft seines Heiligen Geistes nachkommen. Wir kommen nicht zu kurz, wenn wir Jesus nachfolgen. Wir dürfen sogar wissen, das Beste kommt ja noch. Bei allem, was wir vielleicht gerne hätten, das Beste in der Ewigkeit bei Jesus. Keine Träne, kein Leid mehr, sein Glück, seine Nähe, das wartet auf uns. Darauf gehen wir zu. Hier bin ich, nimm mein Herz, mach es weich, forme es. Dein Wille soll auch meiner sein. Jesus, mein Leben soll dich verehren. Hier ist alles, was mich hemmt. Herr, nimm alles, was mich bremst. Jesus, ich bin entschieden, dich zu ehren. Kannst du das sagen? Aus deinem Leben heraus? Auch wenn es andere besser haben, wenn sie gesünder sind, wenn sie reicher sind, wenn sie die tolleren Kinder haben, den besseren Ehepartner, den schöneren Urlaub, den blühenderen Garten, den tolleren Dienst, das bessere Aussehen. Hier ist alles, was mich hemmt, Herr. Herr, nimm alles, was mich bremst. Ich bin entschieden, dich zu ehren. Lass uns noch einen kleinen Moment nehmen, wo wir einfach vor Gott kommen, wo du dein Herz reflektieren darfst, was ist da drin? Gibt es da was, was mich hemmt, was mich bremst? Neidische Gedanken, vielleicht auch andere bittere Wurzeln, die sich da festgesetzt haben, die sich entfalten wollen. Du darfst Jesus bringen. Seine Gnade genügt. Wenn du kommst, ist er treu und gerecht, dass er dir deine Schuld vergibt. Alles. Dass er dich reinigt und dass er dich hineinführt in ein neues Leben. Dank sei dir dafür, Herr. Halleluja.